Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
Diese Band hier, das war eine der ersten großen Boygroups der modernen Geschichte.
Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollali, hollali, hollalo. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mond? Hollali, hollali, hollalo.
Ja, das sind die Comedian Harmonists und ihr wohl berühmtestes Lied, Mein kleiner grüner Kaktus. Vor knapp 100 Jahren wurde die Gruppe gegründet und damals entwickelten sich die 6 Männer schnell zu einem richtigen Massenphänomen. Wie es dazu kam und warum die Karriere der Band trotz des großen Erfolges ein jähes Ende nahm, darüber spreche ich in dieser Folge. Außerdem geht es um eine ganz alltägliche Geste, die wir alle machen und uns dabei wohl nie fragen, woher sie eigentlich kommt. Seit wann geben wir uns eigentlich die Hände? Hallo und herzlich willkommen bei Aha History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. So ungefähr ab der 5. Klasse, da waren die Comedian Harmonists für mich persönlich ein treuer schulischer Wegbegleiter. Im Chor meiner Schule gehörte der kleine grüne Kaktus nämlich zum absoluten Stammrepertoire aller Auftritte. Und obwohl wir ständig die Lieder des Berliner Sextetts sangen, wurde uns damals nie erklärt, wer die Männer eigentlich waren und wie sie zur erfolgreichsten deutschen Band ihrer Zeit wurden. Mein Kollege Martin Klemrath aus dem Weltgeschichtsressort, der kennt die Antworten auf diese Fragen. Und darum spreche ich jetzt mit ihm über die Geschichte der Comedian Harmonists. Hallo Martin.
Hallo Wim.
Ehe wir über die Geschichte der Comedian Harmonists sprechen, fangen wir erstmal ganz vorne an. Wo kam die Band eigentlich her? Wie wurde sie gegründet?
Ja, die Gründung ist erfolgt in Berlin und zwar die Initiative dazu, die Idee hatte Harry Frommermann, der war damals gerade erst volljährig geworden, wollte gerne eine Sängergruppe bilden nach dem Vorbild der amerikanischen Sänger The Ravellers. Das war so eine amerikanische Gruppe, was damals sehr en vogue war, so humorvoll vorgetragene Lieder mit eingängigen Melodien, so ein bisschen süffisante Texte, so. Das hat ihm gut gefallen, das wollte er adaptieren fürs Deutsche und hat am 29. Dezember 1927 eine Annonce aufgegeben, dass er Mitsänger für ein Vokalensemble sucht und ich zitiere, Achtung, selten Tenor, Bass, Berufssänger, nicht über 25, sehr musikalisch, schön klingende Stimmen für einzig dastehendes Ensemble unter Angabe der täglich verfügbaren Zeit gesucht. Nun fragt man sich, einzig dastehendes Ensemble, das war geflunkert, weil er wollte nicht sagen, so ja, ich kenne niemanden, ich habe niemanden, bin noch ganz jung, wollen wir vielleicht, da dachte er sich, da wird sich keiner melden, deswegen hat er mal geflunkert, dass es quasi schon ein Ensemble gibt und er eben dafür Nachwuchs sucht. War ein guter Trick. Das blieb übrigens auch dann so ein bisschen das Motto bei den Comedian Harmonists. Am Anfang haben sie so ein bisschen so getan, oh, wir sind ganz bekannt und haben so, die waren sehr talentiert darin, sich gut zu verkaufen erstmal. Ne? Also fake it until you make it sozusagen. Und das hat dann auch bald Erfolg gehabt. Es war, wenn man so will, ein Vorläufer von heutigen Castingshows. Der hat die Band gecastet. Auf die Annonce haben sich Dutzende und Dutzende und Dutzende gemeldet. Also total viel Resonanz. Die kamen dann alle zu ihm in die Wohnung in Berlin, an der übrigens heutzutage eine Plakette hängt. Dann haben die alle vorgesungen und er hat dann eben die Leute ausgesucht, die er geeignet fand, unter anderem Robert Biberti.
Ja, und diese frisch gegründete Band, wie lange dauerte das, bis die wirklich den großen Durchbruch hatten?
Es hat schon eine Weile gedauert, was einmal auch daran lag, dass sie Perfektionisten waren und ewig geprobt haben. Das ist ja ein Vokalensemble, ja, a cappella und schön klingende Stimmen, statt ja auch da ne, in der Vorgabe. Und das muss richtig sitzen, ja, weil da, wenn da ein Misston ist und sei es nur unten so eine Begleitharmonie, dann ist das gleich hin. Also es war auch eines der Geheimnisse der Comedian Harmonists, dass das so toll aufeinander abgestimmt war. Ne? Diese Stimmen, einerseits diese Leichtigkeit, so der Humor in den Texten und die Vortragsweise und die Scherze, die sie gemacht haben, aber dazu halt technisch total auf den Punkt. Aber wie das so ist, auch heutzutage, man kann tolle Kunst machen und so und ein Riesentalent haben, man muss aber irgendwie jemanden kennenlernen, der wen kennt und so. Und das war damals der Varieté-König Erik Charell und der hat sie unter seine Fittiche genommen und dann sind sie erstmals am 28. September 1928 erstmals öffentlich aufgetreten im großen Schauspielhaus in Berlin. Kam dann aber noch dazu, dass dann Musiker gewechselt haben in dem Ensemble. Und aber ab dem März 29 war dann die Besetzung der Combo gefunden, die dann bis heute bekannt ist, die Weltruhm erlangt hat.
Du hast es schon gesagt, es ist eine Berliner Gruppe gewesen, eine Berliner Band, die aber eben Weltruhm erlangt hat. Wie kamen sie denn dann damals zum Auftakt quasi, als sie noch ganz jung waren, auch außerhalb von Berlin, ich sag mal in Köln oder Hamburg oder München an?
Das ging dann relativ schnell. Also die kamen super an. In Berlin wie außerhalb, lag auch im Rundfunk, nur damals so ein relativ neues Medium, aber das war eben auch ein total beliebte Sache. Und dann eben Platten. Sie haben einen Plattenvertrag unterschrieben, Schellack-Platten damals auch, relativ neue Sache, und sind dann auch in Filmen aufgetreten, was dann auch, ne? Also das Schlag auf Schlag, wie das manchmal so ist, dass dann so schneeballmäßig der Erfolg immer größer wird. Das war schon ein großer meteoritenhafter Aufschwung so in die Sterne, und ja, Riesenerfolge, bald dann auch ganz gute Gagen. Also das war wirklich eine Erfolgsgeschichte.
Du hast jetzt gesagt, 1929 hatte sich dann dieses Sextett endgültig gefunden. Ja, und 4 Jahre später kamen dann in Deutschland eben die Nazis an die Macht und Teile der Band waren jüdisch. Was bedeutete das damals?
Ja, leider kamen die Nazis an die Macht und leider begann dann eben Verfolgung und Unrecht und antisemitische Maßnahmen wie die Reichsmusikkammer, ja, eine Institution, die haben sie neu geschaffen, um die diktatorische sogenannte Gleichschaltung des Kulturlebens im MS-Staat zu befördern. Und es wurde nur natürlich, wer sogenannter Arier war, in die Reichsmusikkammer aufgenommen. Wer halt nicht rein konnte, der hatte sozusagen Berufsverbot. Und dann wurden eben nur die nichtjüdischen Mitglieder Robert Biberti, Ari Leschnikow und Pianist Erwin Boots in die Reichsmusikkammer aufgenommen. Jedoch eben die jüdischen Mitglieder, darunter der Gründer Harry Frommermann, Erich A. Kollin und Roman Zikowski, die waren dann damit eben raus und damit das Sextett zerschlagen, was eben wirklich sehr schade, wie auch generell so viele Schicksale da zerstört wurden, kulturell, jetzt abgesehen von den schrecklichen Verlusten von Menschenleben etc., ist ja auch kulturell und wissenschaftlich so viel verloren gegangen, so ein Brain Drain, der dann in die USA ging und so. Das ist eben leider auch da so gewesen und die Band war dann somit erstmal zerschlagen.
Sie sind dann ja, du hast es schon angedeutet, zeitweise auch ins Ausland ausgewichen. Wie kann man sich das vorstellen? Sind Sie da erst rausgegangen aus Deutschland oder waren Sie vorher auch schon im Ausland aktiv?
Also schon vor diesem Vorgang mit der Reichsmusikkammer war es schwieriger geworden, in Deutschland aufzutreten, weil dann eben, dann hat halt die SA und andere Schergen haben dann da Protestaktionen gemacht und Leute haben eben Engagements abgesagt aus Angst, ne, weil das eben nicht mehr opportun war, so, wir müssen euch absagen. Deswegen sind sie mehr und mehr im Ausland aufgetreten und haben dann auch überlegt, schon 1934, ob sie vielleicht in den USA bleiben wollen, weil eben sie dort Riesenerfolg hatten und Amerika, die neue Welt, wäre doch was, und wie das so ist, jeder hat eine andere Meinung, und vor allem Biberti, der wollte eben seinen Besitz nicht in Berlin aufgeben, seine große, schöne Wohnung und von den hohen Gagen viele schöne Sachen gekauft, aber er wollte auch seine Mutter nicht alleine zurücklassen, und andere wollten dann wie Biberti auch lieber heim, und so sind sie dann nicht geblieben in den USA, sondern zurückgekehrt.
Aber wie du schon angedeutet hast, in den USA wirklich umjubelte Konzerte, ne?
Umjubelte Konzerte, und es führte dann später dann auch nach diesem sozusagen Berufsverbot dazu, die nun geteilte Gruppe mussten dann eben überlegen, was machen wir jetzt, und dann haben sie sich aufgeteilt, dann wurden eben 2 Gruppen daraus. Im November 1935 hat die Reichsmusikkammer der sogenannten arischen Hälfte des Sextett gestattet, dann fortan aufzutreten als Meistersextett, früher Comedian Harmonists. Die hatten schon noch Erfolge, so, es ging schon noch weiter. Es waren halt aber nur noch die halben echten Harmonists, ne? Und die haben sich auch immer mehr gestritten, und das hielt dann nur bis Anfang der 40er. Frommermann wiederum, Kollin und Zikowski, die eben, gezwungenermaßen sind die dann emigriert, und zwar zunächst nach Wien und später, und da kommen wir zurück auf die USA, dorthin. Da sind sie dann ab Mai 35 unter altem Namen aufgetreten mit neu gecasteten Ensemblemitgliedern. Haben sich dann später umbenannt in Comedy Harmonists, aber auch da eben nur die halbe Gruppe. Sie galten als die bessere Hälfte irgendwie, das ist besser gelungen, haben internationales Repertoire, auch dann englischsprachig, haben erfolgreiche Tourneen gemacht, aber auch eben die Exilgruppe, das ging zwar so ein paar Jahre weiter, aber wie das so ist, es war eben nicht mehr dasselbe.
Wie ging es denn dann für die Gruppe durch den Krieg? Also die Exilanten, du hast es jetzt gesagt, sind dann durch die Welt gereist. Ich nehme an oder hoffe, sie haben überlebt. Kam es am Ende doch noch zu einer Art von Reunion nach dem Krieg, oder war dann schon so die Luft raus, dass es dazu gar nicht mehr kam?
Sie haben alle den Krieg überlebt. Das ist die positive Nachricht. Die negative, es kam jetzt nie zu so einer Reunion und zu einer wirklichen Versöhnung, wenn man so will, weil auch es gab auch Streit auch dann so um die Rechte, ne, die Tantiemen. Da hat Biberti wohl auch ziemlich viel in die Hand drauf gehabt und das so alles für sich vereinnahmt. Das einzige so kleinere Happy End, wenn man so will, war im Kino, im Spielfilm. Und zwar hat 1997 Regisseur Josef Filzmeier den Spielfilm gemacht über die Comedian Harmonists und da war auch durchaus ein Publikumshit und hat beim Deutschen Filmpreis 1998 ist er ausgezeichnet worden mit dem Filmband in Gold.
Da gab es ja wenigstens im Kino noch ein kleines Happy End. Martin Klemrath, vielen Dank für deine Einblicke.
Gerne.
Es ist eigentlich eine ganz normale Geste. Während der Corona-Pandemie war sie dann aber plötzlich völlig verpönt. Der Handschlag. Stattdessen entstanden im Frühjahr 2020 die wildesten Begrüßungsrituale. Mittlerweile ist man fast überall wieder zurück zum klassischen Händeschütteln übergegangen. Aber wie haben wir eigentlich damit angefangen, uns die Hände zu geben? Das erzähle ich euch jetzt. Der zeitliche Ursprung des Händeschüttelns, der lässt sich heute nicht mehr ganz genau bestimmen. Erste Überlieferungen gibt es allerdings schon aus der griechischen und römischen Antike und auch aus dem alten Orient. Viele Historikerinnen und Historiker vermuten heute, dass der Handschlag ursprünglich mal als Geste des Friedens genutzt wurde. Denn wer mit einer Hand die Hand seines Gegenübers schüttelt, dem fällt es natürlich schwer, gleichzeitig eine Waffe zu ziehen. Durch das Schütteln konnte man außerdem zeigen, dass man nichts in seinem Ärmel versteckt hält. Das würde beim Schütteln nämlich herauspurzeln. Genauso wie in der Antike wurde der Handschlag dann auch im Mittelalter von den Rittern als Zeichen des Friedens verwendet. Sie trugen in der Regel ihr Schwert als Waffe immer bei sich und während des Handschlags konnten sie dieses eben nicht benutzen. Im 18. Jahrhundert wurde der Handschlag dann in den USA beliebt, und zwar bei den Quäkern, einer bescheidenen und schlicht eingestellten Glaubensrichtung des Christentums. Im Gegensatz zu Verbeugung, einem Knicks oder auch dem Hutziehen galt der Handschlag als demokratische Begrüßung von allen für alle. Und ungefähr nach dem Prinzip benutzen wir ihn ja auch heute noch. Mit der Zeit kamen dann weitere Funktionen dazu. So konnte man per Handschlag irgendwann auch mündliche Abmachungen besiegeln und in manchen Branchen sogar feste Verträge schließen. Das alles gilt aber tatsächlich nur für unsere westliche Welt, denn im asiatischen Raum ist die Geste des Handschlags bis heute kaum bekannt. Aber warum ist der Händedruck, zumindest in unserer Welt, heute so allgegenwärtig? Zunächst mal ist er, wie ich gerade beschrieben habe, sehr vielseitig einsetzbar. Eine verbreitete Annahme ist außerdem, dass der Händedruck mit einer ganz einfachen Geste so viel verrät. Man erfährt etwas über die Kraft seines Gegenübers, über sein Selbstverständnis, ob er vielleicht sogar schwitzt und ob die Hand warm oder kalt ist. Im Jahr 2015 wurde dann sogar ein Experiment gemacht. Damals ließen Forscher Hunderte von Fremden einander die Hände schütteln und filmten das Prozedere. Dabei fanden sie heraus, dass fast ein Viertel der Teilnehmer im Anschluss an ihren Händen roch. Und daraus schlossen sie, dass Handschläge womöglich unbewusst auch dazu genutzt werden, um chemische Signale zu entdecken und zu kommunizieren. Also ungefähr so, wie auch Hunde sich immer gegenseitig beschnüffeln. Ja, und dieser letzte Punkt, der dürfte in unserer heutigen für Viren und Keime sensibilisierten Post-Corona-Gesellschaft an vielen Stellen vermutlich eher für Ekel als für echte Nähe sorgen. Wie steht ihr zum Händeschütteln? Ist das für euch ein Muss oder verzichtet ihr lieber ganz darauf? Bei Spotify habe ich euch eine Umfrage eingestellt. Da könnt ihr ganz anonym sagen, ob es euch wichtig ist oder ob ihr es vielleicht sogar eklig findet. Außerdem freue ich mich wie immer über euer Feedback. Die Adresse, die kennt ihr ja, das ist history@welt.de. Zum Abschluss danke ich mal wieder meiner Kollegin Imke Rabiga, die mich bei der Handshake-Recherche unterstützt hat. Und ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal.